Hallo liebe Geschwister, es ist eine neue Situation, in der wir uns hier und heute befinden. Die Gemeinde ist quasi leer, nur Hermann als Techniker sitzt hinten und nimmt diese Predigt auf. Wir haben diese Predigt Samstagabend aufgenommen, sodass ihr sie am Sonntagmorgen dann auch schon über Internet oder beziehungsweise dann auch über CD hören könnt. Eine ganz neue Situation, wir können uns leider nicht treffen, wir dürfen uns nicht treffen und das wollen wir auch einhalten, um eben auch in dieser Corona-Krise unseren Teil dazu beizutragen, dass sich das Virus nicht weiter ausbreitet. Wir sind, haben wir letzten Sonntag gesagt, im 14. Jahrhundert vor Jesus Christus. 1400 bis 1050 war die Richterzeit in Israel. Gideon hat ca. 1200 vor Jesus Christus gelebt und wir haben auch so ein bisschen die Zeit dort analysiert. Und zwar war die Richterzeit eine eher dunkle Zeit in der Geschichte Israels. Wir haben gesagt, man könnte die Zeit überschreiben mit folgendem Titel: Es geht ohne Gott in die Dunkelheit. Und wir haben gesehen, dass die Kinder Israels, das Volk Israel von Gott sich abgewandt hat. Sie haben die Gebote Gottes verlassen und deswegen haben sie gegen Gott rebelliert. Danach hat Gott dann immer wieder Völker geschickt, die sie in den Ruin getrieben haben. Also wir haben einmal die Revolte bzw. Rebellion, dann den Ruin. Dann hat das Volk Gottes Buße getan, die Reue, und danach hat Gott einen Richter als Retter geschickt. Also diese vier R's, Revolte, Ruin, Reue und Rettung. Und so kann man das Richterbuch eigentlich auch einteilen. Es gibt immer wieder diese R-Kreisläufe, haben wir gesagt, in denen sich die Kinder Israels befinden. Revolte, Ruin, Reue und Rettung. Und dann haben wir gesehen im Kapitel 6, in Richter 6, dass die Midianiter und die Amalekiter und die Söhne des Ostens gegen die Israeliten heraufgezogen sind und haben ihnen alles weggenommen, alles, was sie hatten. Und sie haben sich zurückgezogen in ihre Schlupfwinkel und in die Bergfesten und in die Höhlen. Sie haben sich versteckt, die Straßen waren leergefegt. Und so ging das 7 Jahre lang. Und dann hat Gott, der Herr, als die Kinder Israels dann Buße getan haben, Reue gezeigt haben, einen Retter berufen, den Gideon. Diesen Gideon, den hat er berufen dadurch, dass er ihn besucht hat auf seinem Grundbesitz, dort wo er gewohnt hat in Manasse, und er hat ihn bei seiner Arbeit erwischt, als er gerade Getreide in einer Kelter gedroschen hat, um dieses Getreide vor den Midianitern in Sicherheit zu bringen. Er hat ihn berufen und er hat ihm gesagt, dass er derjenige ist, der sein Volk befreien soll. Gideon kamen natürlich Zweifel. Natürlich hat er sich auch die Warum-Frage gestellt, die Warum-Frage, die so viele von uns vielleicht auch bewegt. Warum trifft uns dieses Virus? Warum kommt diese Katastrophe über uns? Gideon hat sich genau die gleiche Frage gestellt. Warum, Herr, überkommt uns das alles, wenn du mit uns bist? Aber der hat neuen Mut bekommen dadurch, dass Gott ihm gezeigt hat, dass er ihn wirklich berufen hat. Und Gott sagt ihm in 6, Vers 23, Friede sei mit dir, fürchte dich nicht, du wirst nicht sterben. Da baute Gideon dem Herrn dort einen Altar und nannte ihn, der Herr ist Friede. Der steht noch bis zum heutigen Tag in Ophra der Abiesriter, das liegt in Manasse. Und das heutige Thema, wie ich die Predigt überschrieben habe, ist, wenn aus Angst Anbetung wird. Wenn aus Angst Anbetung wird. Und ich habe den Text dreigeteilt. Der erste Teil ist, kehr erstmal vor deiner eigenen Haustür, die Verse 25 bis 32. Kehr erst einmal vor deiner eigenen Haustür, die Verse 25 bis 32 im 6. Kapitel. Der zweite Teil ist Glaubensheld trotz Unsicherheit und Zweifeln. Glaubensheld trotz Unsicherheit und Zweifeln, die Verse 33 bis 40. Und als dritter und letzter Teil in Kapitel 7, die Verse 1 bis 15, Abhängigkeit, die in Anbetung führt. Dritter Teil, die Verse 1 bis 15 aus dem 7. Kapitel, Abhängigkeit, die in Anbetung führt. Wir lesen in Vers 25, und in jener Nacht, in Kapitel 6, sprach der Herr zu ihm, zu Gideon: Nimm den Stier, der deinem Vater gehört, und zwar den zweiten Stier, der siebenjährig ist, und reiße den Altar des Baal nieder, der deinem Vater gehört, und haue das Aschera-Standbild um, das dabei ist, und baue dem Herrn, deinem Gott, oben auf dem Gipfel dieser Bergfeste durch Aufschichtung einen Altar, und nimm den zweiten Stier und opfere einen Brandopfer mit dem Holz des Aschera-Bildes, das du umhauen wirst. Also Gott gibt dem Gideon einen Befehl, er möchte auch seinen Gehorsam testen, aber vor allem, was soll er tun? Gideon soll erstmal die Götterbilder, die in seinem Haus bzw. in dem Haus seines Vaters stehen, umhauen. Und er soll dem Herrn einen Altar bauen. Und Gott sagt ihm quasi hier: Gideon, räum erst einmal bei dir zu Hause auf. Hau die Götter um, die dort stehen. Da ist einmal eine Statue des Baal. Baal war der Gott des Getreides, war der Gott des Viehs, war der Gott des Obstes, von dem man sich erhoffte, wenn man ihn anbetet, dass man wirklich eine gute Ernte hatte. Und die Aschera war die Fruchtbarkeitsgöttin oder auch die Liebesgöttin, die dann für Nachwuchs sorgen sollte. Diese beiden Götter standen dort im Garten des Vaters von Gideon. Und Gott möchte, dass er erst einmal zu Hause aufräumt. Und solche Krisen sind, in der wir jetzt auch stecken, in der Corona-Krise, sind Möglichkeiten, sind Chancen, zu Hause so ein bisschen aufzuräumen. Das kann man dann ganz praktisch umsetzen. Die Baumärkte haben natürlich noch geöffnet. Man kann so ein bisschen Heimwerkern zu Hause mal so ein bisschen ausrümpeln und vielleicht den Zaun neu streichen. Aber ich möchte es vor allem auch geistlich anwenden, dass wir erst einmal anfangen, wir haben ja gesagt, dass Gott immer wieder auch Katastrophen schickt, damit Menschen zur Buße kommen, dass wir diese Krise nutzen können, um bei uns aufzuräumen. Dass wir uns prüfen, wo stehen wir in der Beziehung zu unserem Gott, so wie David gebetet hat im Psalm 139, Vers 23, prüfe mich und erkenne mein Herz, erforsche mich und erkenne mein Denken. Sieh her, ob ich auf dem Weg bin, der dich kränkt, und leite mich auf dem altbewährten Weg. Und wir können und wir dürfen und wir sollten uns Zeit nehmen, gerade jetzt, wenn wir vielleicht ein bisschen mehr Zeit zu Hause verbringen, dass wir uns fragen, wo stehe ich in meiner Beziehung zu Gott? Und wo sind mir vielleicht Dinge wichtiger geworden als Gott? Genauso wie es damals bei dem Volk Israel war. Gott hat gesagt, ihr sollt nur mich anbeten und keine anderen Götter haben. Aber sie sind immer wieder abgewichen, als es ihnen gut ging. Und uns geht es gut hier in Deutschland. Und da muss ich mich fragen, wo sind mir vielleicht Dinge wichtig, vielleicht sogar zu wichtig oder wichtiger sogar als Gott? Da ist vielleicht die Gesundheit, die bei mir über allem steht. Oder das ist der Wohlstand. Oder vielleicht auch die Arbeit, dass ich sage, hey, die Arbeit ist mir so wichtig, dass ich vielleicht gar keine Zeit mehr habe für die Gemeinde. Oder der Medienkonsum. Der Medienkonsum, der ja gerade die jüngeren Leute 40, 35 und noch jünger anspricht und uns das wegzieht vom Wort Gottes, sodass wir uns weniger mit dem Wort Gottes befassen und immer mehr unterwegs sind im Internet, bei Netflix, YouTube. Natürlich kann man sich auch Andachten bei YouTube reinziehen, aber trotzdem muss ich mich fragen, wie sieht es mit meinem Medienkonsum aus und wie viel investiere ich in Medienkonsum, wie viel investiere ich in das Gebet und auch in das Wort Gottes. Und da sind wir herausgefordert, genauso wie Gideon, erstmal bei uns vor der eigenen Tür aufzuräumen, vor der eigenen Tür zu kehren. Gideon macht das in Vers 27. Da nahm Gideon 10 Männer von seinen Knechten und machte es so, wie der Herr es ihm gesagt hatte. Weil er sich aber vor dem Haus seines Vaters und vor den Leuten der Stadt fürchtete, dies bei Tag zu tun, tat er es bei Nacht. Also wir sehen, und nachher auch wird das bestätigt, dass Gideon eigentlich ein bisschen ängstlich immer wieder auch agiert, und weil er auch Stress vermeiden möchte, tut er das, was Gott ihm gesagt hat, also nicht am helllichten Tag. Ist wahrscheinlich auch einfacher, um dann mit den Baalspriestern da nicht in den Konflikt zu geraten. Er tut es bei Nacht. Vers 28, Das Erwachen für die Leute dort in dem Haus des Vaters von Gideon. Als nun die Leute der Stadt am Morgen früh aufstanden, siehe, da war der Altar des Baal niedergerissen und das Aschera-Standbild dabei umgehauen. Und der zweite Stier war als Brandopfer auf dem neu erbauten Altar geopfert worden. Da sprachen sie zueinander, wer hat das getan? Und als sie forschten und nachfragten, wurde gesagt, Gideon, der Sohn des Joas, hat es getan. Da sprachen die Leute der Stadt zu Joas, gib deinen Sohn heraus, er muss sterben, weil er den Altar des Baal niedergerissen und das Aschera-Standbild daneben umgehauen hat. Joas aber sprach zu allen, die bei ihm standen, wollt ihr für Baal einen Rechtsstreit führen, wollt ihr ihn erretten? Wer für ihn einen Rechtsstreit führt, der soll bis morgen sterben. Ist er Gott, so soll er einen Rechtsstreit für sich selbst führen, weil sein Altar niedergerissen ist. Von dem Tag an nannte man ihn Jerobbaal, indem man sprach, Baal führte mit ihm einen Rechtsstreit, weil er seinen Altar niedergerissen hat. Also der Vater geht hier sehr, sehr schlau vor. Er möchte natürlich auch seinen Sohn nicht herausgeben. Er möchte nicht, dass die Leute ihn umbringen. Und er sagt, wenn dieser Baal wirklich was drauf hat, dann kann er selber dafür sorgen, dass Gideon umkommt. Natürlich hat Baal nichts drauf, das wissen wir, er ist nur ein Götze. Deswegen müssen wir davor auch keine Angst haben. Wir müssen vor anderen Göttern, vor anderen Religionen, vor Götzen müssen wir keine Angst haben. Und dieser Baal kann nichts und deswegen bleibt Gideon am Leben. Aber wichtig die Lektion für uns, dass wir diese Corona-Krise nutzen, um uns zu hinterfragen, wo stehen wir? Vielleicht auch in unserer Ehe gucken, als Ehepaar fragen, wo stehen wir, als Familie fragen, wo wir stehen und dass wir die Zeit nutzen, um Gott wieder näher zu kommen. Gott schickt uns Krisen, damit wir ihm wieder näher kommen. Das hat man immer wieder gesehen, auch in der Kirchengeschichte. Gerade dort, wo die Pest gewütet hat im Mittelalter, da kamen Menschen, sind Menschen umgekehrt, dort wurden die Kirchen wieder voll. Zur Zeit Spurgeons, als er gepredigt hat in jungen Jahren in London, gab es auch immer wieder Epidemien und da wurden die Kirchen dann voll. Also denke ich, ist diese Zeit, diese Corona-Krise auch eine wunderbare Chance, dass Menschen nachdenken über ihr Leben, umkehren und wieder zu Gott finden. Der zweite Punkt. Glaubensheld trotz Unsicherheit und Zweifeln. Ab Vers 33, Kapitel 6, Vers 33. Als sich nun alle Midianiter und Amalekiter und die Söhne des Ostens vereinigt hatten und herübergezogen waren und sich in der Ebene Jezreel lagerten, da kam der Geist des Herrn auf Gideon und er stieß ins Schofarhorn und die Abiesriter wurden zusammengerufen, dass sie ihm nachfolgten. Und er sandte Boten in ganz Manasse umher und auch sie wurden zusammengerufen, dass sie ihm nachfolgen sollten. Und er sandte Boten nach Asser und Sebulon und Naphtali, die zogen ihnen auch entgegen. Also er ist gerade der Todesgefahr, ist er entwichen. Sein Vater hat ihm mit dieser guten Idee, Baal das doch selber machen zu lassen, das Leben gerettet. Und jetzt lesen wir, dass der Geist des Herrn auf Gideon kommt. Das lesen wir bei anderen Richtern auch, zum Beispiel in Kapitel 3, Vers 10 bei Othniel. Wir lesen das in Kapitel 11, Vers 29 bei Jephtha und vor allem lesen wir es dreimal bei Simson in 13, Vers 25 und anderen drei Bibelstellen, dass der Geist des Herrn über sie kam und sie befähigt hat. Und das finde ich so wunderbar tröstlich. Dieser Geist des Herrn, dieser Heilige Geist, den haben wir auch. Der Heilige Geist, wenn du mit Jesus Christus unterwegs bist, dieser Geist lebt in dir. Und Paulus ermutigt den Timotheus im 2. Timotheusbrief, 2. Timotheus 1, Vers 7. Wir haben nicht einen Geist der Furcht empfangen, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und Jesus Christus, als er diesen Heiligen Geist ankündigt, gerade auch für seine Jünger im Johannesevangelium, da wollen wir mal hinspringen, Johannes 16, Vers 6 und 7, da sagt er, denn ihr seid erfüllt von tiefer Traurigkeit über das, was ich euch sage. Jesus hat ihnen gerade gesagt, dass er weggehen muss und das hat sie traurig gemacht. Ich denke, es ist vielleicht eine ähnliche Situation, dass einige von uns traurig sind, weil sie eben momentan alleine sind, sich alleine fühlen, dass sie gar keinen haben, der zu Hause mit ihnen ist oder ihre Kinder oder Enkelkinder nicht sehen können. Und es geht weiter in Vers 7, doch glaubt mir, es ist gut für euch, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht von euch wegginge, käme der Helfer nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Also Jesus sagt, ich gehe zwar, aber ich werde euch den Helfer, den Parakletos schicken. Und das ist der Heilige Geist, dieser Geist der Kraft und der Liebe und auch der Besonnenheit. Und das Kapitel 16 im Johannesevangelium, das schließt ja mit dem Vers 33, ich habe euch das alles gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. Und dieser Heilige Geist bewirkt diesen Frieden, von dem wir auch das letzte Mal gesprochen haben, dieser Friede, der höher ist als alle Vernunft, dieser Friede, der uns durchdringt, das bewirkt der Heilige Geist. Und Jesus sagt, ich habe euch das alles gesagt und ich schicke euch den Heiligen Geist, damit ihr Frieden habt. In der Welt werdet ihr hart bedrängt. Oder man kann auch übersetzen, in der Welt, da habt ihr Angst. Und viele von uns sind in einer Situation, oder wir sind in einer Situation, in der wir vielleicht auch Ängste haben. Wie lange dauert dieses Coronavirus? Erwischt es mich? Wie geht es danach weiter? Die Wirtschaft liegt brach. Kommt es vielleicht, und das habe ich auch schon gehört, sogar noch zum Krieg? Und diese Ängste, die tragen wir mit uns rum. Aber Jesus Christus sagt ganz klar, in der Welt, da habt ihr Angst. Aber Gott sei Dank ist der Vers da nicht zu Ende. Doch seid getrost, ich habe die Welt überwunden, oder wie es hier steht, doch ihr braucht euch nicht zu fürchten, ich habe die Welt besiegt. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass wir lernen, gerade jetzt in dieser Krise aus dem Heiligen Geist zu leben. Und Paulus schreibt nicht umsonst in Epheser 5, 18 bis 20, dass wir uns von diesem Heiligen Geist erfüllen lassen sollen. Jeder von uns hat diesen Heiligen Geist, wenn er mit Jesus unterwegs ist, aber wir haben die Pflicht, uns von diesem Geist erfüllen zu lassen, oder wir sind aufgerufen, uns mit dem Heiligen Geist erfüllen zu lassen. Wie geht das? Epheser 5, 18 und folgende. Lasst euch vielmehr vom Geist Gottes erfüllen, also von diesem Geist, der über Gideon gekommen ist, von diesem Geist, der über Othniel gekommen ist, von dem Geist, der über Jephtha und Simson gekommen ist. Lasst euch von diesem Geist erfüllen. Ermutigt einander. Und das ist ganz, ganz wichtig. Deswegen rufen wir uns zurzeit gegenseitig an, wo wir uns nicht selber sehen können. Ermutigt einander mit Psalmen, Lobgesängen, von Gottes Geist eingegebenen Liedern, singt und jubelt aus tiefstem Herzen zur Ehre des Herrn. Also wir sollen uns gegenseitig ermutigen mit dem Wort Gottes und auch mit Liedern. Ist momentan ein bisschen schwierig. Ich stelle mir das schwierig vor, dass wir uns am Telefon einen vorsingen, aber wer das machen möchte, kann das natürlich auch gerne tun. Aber vor allem, dass wir uns gegenseitig ermutigen durch das Wort Gottes und ganz, ganz wichtig, Vers 20, und dankt Gott dem Vater immer und für alles im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn. Und wenn hier steht für alles, dann ist das Coronavirus auch mit einbezogen. Kann man dafür danken, dass diese Krise über uns kommt? Ich denke, das ist erstmal eine große Herausforderung. Aber wenn ich weiß, dass Jesus Christus immer und über alles die Kontrolle hat und dass er nur das Beste für mich möchte, dann darf ich auch hinsetzen, auch wenn ich es nicht verstehe, im Vertrauen sagen, Jesus Christus, ich danke dir für diese Krise, die über unser Land kommt, weil ich weiß, du hast immer nur das Beste für mich im Sinn. Und das erfüllt mich und das hilft mir, mich mit dem Heiligen Geist erfüllen zu lassen. Und genauso wurde Gideon von diesem Geist erfüllt. Und erfüllt mit dem Geist des Herrn, oder als der Geist des Herrn über ihn gekommen ist, geht er los und er sammelt sich seine Jungs aus dem Stamm Manasse, wo er herkam, aber auch aus den umliegenden Stämmen von Asser, von Sebulon und von Naphtali. Die lagen alle nördlich von Manasse. Ab Vers 36. Und Gideon sprach zu Gott, wenn du Israel durch meine Hand retten willst, wie du gesagt hast, siehe, so will ich ein Wollvlies auf die Tenne legen. Wenn der Tau nur auf dem Vlies sein, der ganze Boden ringsum aber trocken bleiben wird, so werde ich erkennen, dass du Israel durch meine Hand erretten wirst, wie du gesagt hast. Und es geschah so. Denn als er am anderen Morgen früh aufstand und das Vlies ausdrückte, da konnte er Tau aus dem Vlies pressen, eine ganze Schale voll Wasser. Also Gideon ist immer noch so ein bisschen am Zweifeln. Er fragt sich Gott, willst du mich wirklich gebrauchen?
Und vielleicht fragt sich das der ein oder andere auch. Und man kommt natürlich manchmal in so eine Lethargie hinein, wenn man nicht zur Arbeit kann. Man sitzt zu Hause, macht sich Gedanken und fragt sich, wo soll das alles hinführen? Ich würde vielleicht lieber gerne zur Arbeit gehen und jetzt sitzen wir hier quasi nutzlos rum. Aber Gott kann dich gebrauchen und er möchte dich gebrauchen, gerade in dieser heutigen Zeit. Du kannst zum Beispiel für die Regierung beten, dazu sind wir angehalten, für die Krankenschwestern und Krankenpfleger beten, für die Ärzte, für alle die, die noch ihren Dienst tun können. Also Gott möchte uns gebrauchen, auch wenn wir manchmal Zweifel haben. Deswegen heißt der zweite Punkt, Glaubensheld trotz Unsicherheit und Zweifel. Und Gideon hatte diese Zweifel auch. Trotzdem landet er später in Hebräer 11 in der Hall of Fame der Glaubenshelden. Also dort, wo dann die Glaubenshelden aufgelistet sind. Und Gideon möchte ein Zeichen von Gott. Er sagt, ich lege einen Vlies raus und da soll bitte nur auf dem Vlies Wasser sein. Alles andere soll trocken drumherum sein. Und Gott macht das. Er bestätigt ihn. Und das Gleiche fordert er dann nochmal andersherum. Und Gideon sprach in Vers 39 zu Gott, dein Zorn entbrenne nicht gegen mich, dass ich nur noch einmal rede. Ich will es nur noch einmal versuchen mit dem Vlies. Das Vlies allein soll trocken bleiben und Tau liegen auf dem ganzen übrigen Boden. Und Gott machte es so in jener Nacht. Allein das Vlies blieb trocken und Taulog auf dem ganzen übrigen Boden. Also Gideon sagt, okay, jetzt machen wir das ganze Spielchen nochmal umgekehrt. Ich lege das Vlies raus, das soll trocken bleiben. Und wenn das Vlies dann trocken ist und der Boden nass ist, dann glaube ich dir wirklich, dass du mich gesandt hast. Und Gott lässt sich darauf ein. Und das finde ich so genial von Gott, dass Gott ein Gott ist, der sich wirklich auch im Alltag erfahren lässt und in unsere Zweifel hineinkommt, auch in unsere Ängste hineinkommt und uns immer wieder ermutigt. Das kann er tun durch sein Wort, das kann er tun durch Geschwister, die anrufen, das kann er durch andere Dinge tun. Gott ist da sehr, sehr flexibel und man kann Gott ruhig auch mal um ein Zeichen bitten. Und ich denke, Gott ist ein Gott, der sich auch gerne auf so etwas einlässt. Und Gideon wird trotz seiner Unsicherheiten, trotz seiner Zweifel von Gott gebraucht und er wird zu einem richtigen Glaubenshelden. Und das ermutigt mich. Auch wenn wir Angst haben, auch wenn wir zweifeln, auch wenn wir unsicher sind, gerade in der heutigen Zeit der Corona-Krise, möchte Gott uns gebrauchen und möchte uns hier und dort, wo wir sind, zu kleinen Glaubenshelden umwandeln, die diese Hoffnung weitergeben, die die meisten Leute nicht haben, denn die Hoffnung, dass es in Jesus Christus Rettung gibt. Dritter Punkt, Abhängigkeit, die in die Anbetung führt. Kapitel 7, da machte sich Jerubbaal, das ist Gideon, früh auf mit dem ganzen Volk, das bei ihm war. Und sie lagerten sich bei der Quelle Harod. Das Lager der Midianiter aber befand sich nördlich von ihm beim Hügel More in der Ebene. Der Herr aber sprach zu Gideon, das Volk, das bei dir ist, ist zu zahlreich, als dass ich Midian in seine Hand geben könnte. Israel könnte sich sonst gegen mich rühmen und sagen, meine eigene Hand hat mich gerettet. Also was macht Gott hier? Gideon hat sich so ein paar Leute zusammengesammelt, wir sehen gleich wie viele. In Vers 3, so rufe nun vor den Ohren des Volkes aus und sage, wer sich fürchtet und wem graut, der kehre um und flüchte schnell vom Bergland Gilead. Da kehrten etwa 22.000 vom Volk um, sodass nur 10.000 übrig blieben. Also Gideon hat sich ein Heer zusammengesammelt, kann man ganz locker zusammenrechnen, 22.000 plus 10.000 sind 32.000. So, wie groß war das Heer der Midianiter und der Amalekiter und der Söhne des Ostens? Das lesen wir in Kapitel 8, Vers 10. Da können wir 15.000 bis 120.000 zusammenrechnen, dann sind wir bei 135.000. So, und Gott sagt, ihr kämpft zwar gegen 135.000 Männer, aber diese 32.000, die ihr habt, die sind noch viel zu viel. Da packt man sich eigentlich an den Kopf. Und da fragt man Gott, was willst du von mir? Geht das hier mit rechten Dingen zu? Aber Gott sagt ihnen noch ganz klar, hey, warum? Ihr sollt euch nicht rühmen, ihr sollt später nicht sagen, ich habe es geschafft, sondern Gott hat es geschafft. Und Gott führt uns oft in solche Situationen hinein, wo wir mit unserer Kraft am Ende sind, wo wir vielleicht gar nicht mehr weiter wissen, wo die Zweifel und die Unsicherheit und die Angst vielleicht größer ist als das Vertrauen, dass wir lernen, aus seiner Kraft zu leben. Und Gott sagt rum, ruf mal schön alle zurück, die Angst haben. Vers 4, Kapitel 7, Vers 4. Und der Herr sprach zu Gideon, das Volk ist noch zu zahlreich. Führe sie hinab an das Wasser, dort will ich sie dir prüfen. Und von welchem ich dir sagen werde, dass er mit dir ziehen soll, der soll mit dir ziehen. Von welchem ich aber sagen werde, dass er nicht mit dir ziehen soll, der soll nicht ziehen. Und er führte das Volk an das Wasser hinab, und der Herr sprach zu Gideon: Wer mit seiner Zunge von dem Wasser leckt, wie ein Hund leckt, den stelle gesondert für sich auf. Ebenso, wer auf seine Knie fällt, um zu trinken. Da war die Zahl derer, die von der Hand in den Mund geleckt hatten, 300 Mann. Alles übrige Volk war auf die Knie gegangen, um Wasser zu trinken. Und der Herr sprach zu Gideon: Durch die 300 Mann, die geleckt haben, also die das Wasser aus ihrer Hand geleckt haben und nicht ganz runtergegangen sind, durch die will ich euch erretten und die Midianiter in deine Hand geben. Aber das ganze übrige Volk soll nach Hause gehen. Und sie nahmen die Verpflegung des Volkes an sich und ihre Schofferhörner, das sind so Hörner zum Blasen vom Widder. Aber die anderen Israeliten ließ er alle gehen, jeden in sein Zelt. Und er behielt die 300 Mann bei sich, das Lager der Midianiter aber war unter ihm in der Ebene. Also was macht Gott? Gott nimmt die 32, die Gideon wunderbar organisiert hat, wo er sich wahrscheinlich auch viel Mühe gegeben hat und wo er sagt, boah, mit diesen 32.000 Mann ist zwar immer noch relativ wenig, wenn wir das mit den 135.000 vergleichen, dass, wenn man 32.000 hat, einer gegen vier. So, und Gott nimmt diese 32.000 und sagt, wir reduzieren das Ganze nochmal auf 300 Mann. Das heißt, wenn man mit 300 Männern gegen 135.000 kämpft, 150 kämpfen. Und Gott sagt, das mache ich bewusst so, dass ihr später nicht angeben könnt, ich habe es gepackt, sondern dass ihr sagt, unser Gott, der hat euch befreit. Und deswegen sagt Gott auch ganz explizit in Vers 7, ich will euch erretten durch die 300 Mann. Gerade in eurer Schwäche, in eurer Schwachheit, auch in euren Zweifeln, in eurem Unglauben ist Gott stark und Gott wird verherrlicht. Und wir dürfen immer wieder neu lernen, dass wir nicht aus unserer Kraft leben, sondern eben aus der Kraft Gottes. Und das hat natürlich auch mit dem Gideon etwas gemacht. Das hat ihn nicht gerade ermutigt, sondern das hat ihn erst nochmal so ein bisschen zurückgehauen. Wir lesen nämlich in Vers 9, und es geschah in derselben Nacht, da sprach der Herr zu ihm, steh auf und geh ins Lager hinab, denn ich habe es in deine Hand gegeben. Also Gideon soll in das Lager der Feinde gehen. Fürchtest du dich aber hinabzugehen, so lass deinen Burschen, deinen Waffenträger Pura mit dir ins Lager hinuntersteigen, damit du hörst, was sie reden. Dann werden deine Hände erstarken, dass du gegen das Lager hinabziehen wirst. Also Gott merkt, der Gideon hat wieder ein bisschen Zweifel. Er braucht eine neue Ermutigung. Da stieg Gideon mit seinem Burschen Pura hinunter bis zu den äußersten Vorposten, die zum Lager gehörten. Die Midianiter aber und die Amalekiter und alle Söhne des Ostens waren in die Ebene eingefallen wie eine Menge Heuschrecken. Und ihre Kamele waren vor Menge nicht zu zählen wie der Sand am Ufer des Meeres. Als nun Gideon kam, siehe, da erzählte einer dem anderen einen Traum und sprach, siehe, ich habe einen Traum gehabt. Und siehe, ein Laib Gerstenbrot wälzte sich zum Lager der Midianiter. Und als er an die Zelte kam, schlug er sie und warf sie nieder, sodass sie umstürzten. Und er kehrte sie um, das Unterste zu obererst, und die Zelte lagen da. Da antwortete der andere, das ist nichts anderes als das Schwert Gideons, des Sohnes des Joas, des Israeliten. Gott hat die Midianiter samt dem ganzen Lager in seine Hand gegeben. Also was passiert hier? Gideon sammelt sich ein Heer zusammen von 32.000 Mann in diesem Kapitel 7. Und er denkt, okay, mit diesen 32.000 Mann ist zwar immer noch relativ wenig, aber wenn Gott den Sieg schenkt, dann kann er den Sieg schenken. Gott reduziert das Ganze nochmal, so dass einer quasi gegen 450 Mann kämpfen müsste. Und natürlich, und da kann ich mich wunderbar in den Gideon hineinversetzen, dass Gideon jetzt wieder so ein bisschen Zweifel kommen, dass ihm wieder so ein bisschen Angst, in ihm wieder so ein bisschen Angst aufkommt und er braucht einfach wieder ein neues Zeichen in seinen Zweifeln. Und Gott lässt sich wieder darauf ein. Und er gibt ihm ein Zeichen, Gideon geht in das Lager hinunter und er hört einen Traum und er bekommt die Bestätigung, dass Gideon seine Feinde, jetzt sogar von seinen Feinden, er bekommt die Bestätigung von seinen Feinden, dass Gideon seine Feinde fertig machen wird, also dass Gott Sieg schenken wird. Und das führt ihn in die Anbetung in Vers 15. Als nun Gideon die Erzählung des Traumes und seine Auslegung hörte, da betete er an. Und er kehrte wieder in das Lager Israels zurück und sprach: Macht euch auf, denn der Herr hat das Lager der Midianiter in eure Hand gegeben. Also Gideon hört diesen Traum und die Auslegung und er merkt, okay, hier ist wirklich Gottes Hand im Spiel. Da betete er an, im Hebräischen, man kann auch übersetzen, er warf sich nieder vor dem Herrn. Und es macht so wunderbar die Abhängigkeit deutlich. Er sagt, okay Gott, ich werfe mich vor dich hin. Es ist eine Ehrerbietung für einen Höhergestellten. Das finde ich so wunderbar hier, diese Abhängigkeit, die in die Anbetung führt. Gideon merkt wirklich, okay, von mir mit diesen 300 Mann, das ist logisch nicht möglich, dieses Heer zu schlagen. Ich brauche einfach den Gott, der mich berufen hat, diesen großen und wunderbaren Gott. Und davon möchte ich lernen. Ich möchte lernen, gerade in dieser Zeit der Corona-Krise aus der Abhängigkeit Gottes zu leben. Ich möchte lernen, dass Gott, dass Jesus Christus, der versprochen hat, dass er alle Tage bei uns ist, dass Jesus Christus uns da durchführt, dass wir nicht alleine sind. Und ich möchte lernen dafür, dass er uns Kraft schenkt durch seinen Heiligen Geist. Und auch wenn es vielleicht etwas düster aussieht und die Prognosen vielleicht nicht sehr positiv sind momentan, trotzdem ist Gott nicht am Ende und er kann wirklich Großes noch aus dieser Corona-Krise wirklich herausholen, genauso wie er das mit Gideon tun wird, der das Heer der Midianiter besiegen wird. Aber das wollen wir den nächsten Sonntag betrachten, wenn Gott Gnade schenkt. Und Gideon erkennt, hey, es kommt gar nicht auf meine Kraft an. Gott möchte mich gebrauchen, trotz meiner Unsicherheit, trotz meiner Zweifeln. Gott bestätigt ihn immer wieder in seinen Zweifeln, gibt er ihm Zeichen und das führt ihn in die Anbetung. Er sagt, Gott, nimm mein Leben, es geht nicht mehr um mich, es geht um dich und er betet ihn an. Und deswegen heißt das Thema, wenn aus Angst Anbetung wird. Und das wünsche ich mir für uns, das wünsche ich mir für alle, die zuhören, dass wir mit unseren Ängsten zu Gott kommen, gerade in dieser Zeit. Dass wir ihm unsere Ängste, Zweifel und auch Unsicherheiten abgeben und dass wir sagen, hey Gott, ich weiß zwar nicht, wie es momentan aussieht, aber ich möchte dir mein Leben geben, ich möchte, dass du mich gebrauchst und ich bete dich an. Du sollst mein einziger Gott sein, weil ich wirklich weiß, du hast Kraft, du bist wirklich derjenige, der uns durch diese Krise führen kann. Wir leben aus deiner Abhängigkeit. Und das ist ganz, ganz wichtig. Anbetung macht deutlich, dass wir aus der Abhängigkeit des lebendigen Gottes leben, aus der Abhängigkeit Jesu Christi. Und diese Krisen tragen dazu bei, dass er uns das immer wieder zeigt. Wir sind abhängig von Jesus Christus. Aber ich bin gerne abhängig von Jesus Christus, weil ich weiß, dass er es gut mit mir meint. Und auch wenn ich nicht alles verstehen kann und auch nicht alles immer einordnen kann in dieser Corona-Krise, weiß ich doch, Jesus Christus meint es gut mit uns. Und das möchte ich, dass wir mitnehmen. Gott meint es gut. Wir dürfen mit unseren Ängsten, Zweifeln und auch mit unseren Unsicherheiten immer zu ihm kommen. Gott meint es gut und er möchte uns in dieser Zeit gebrauchen, genauso wie er Gideon gebraucht hat. Deswegen dürfen wir, und ich fasse zusammen, erstmal gucken, wo muss ich mich neu aufmachen, erstmal von meiner eigenen Haustür kehren. Ich weiß, dass Gott Glaubenshelden machen kann aus uns, trotz unserer Unsicherheit, trotz unserer Zweifel und dass mich die Abhängigkeit in die Anbetung Gottes führt. Und das wollen wir tun, wir wollen ihn anbeten. Ich bete. Jesus, danke dafür, dass du ein guter Gott bist. Danke, dass dir nie die Kontrolle entgleitet, auch nicht in dieser Corona-Krise. Du kennst uns, du weißt, wo wir unsere Ängste, wo wir unsere Zweifel haben. Du weißt, wo wir Dinge hinterfragen, auch uns hinterfragen. Aber du möchtest diese Krisen gerade dazu gebrauchen, dass wir mal gucken, wo stehen wir? Dass wir gucken, wo stehen wir vielleicht in unserer Ehe, in unserer Familie? Dass wir gucken und uns neu aufmachen, dass wir vielleicht auch Buße tun in dem einen oder anderen Bereich. Danke, dass wir auch mit unseren Zweifeln zu dir kommen dürfen, dass du uns gebrauchen möchtest, genauso wie du Gideon gebraucht hast. Danke, dass dein Heiliger Geist in uns lebt. Und danke, dass wir in unserer Abhängigkeit immer wieder zu dir kommen dürfen und dich anbeten dürfen, dich groß machen. Dir alle Ehre, Jesus Christus. Amen.